Friedenspläne für die Ukraine. Welche Rolle bleibt Europa? Dreieinhalb Wochen ist es nun her, dass die USA einen Plan zur Beendigung des russischen Kriegs gegen die Ukraine vorgelegt haben. 28 Punkte waren das, ausgehandelt ausschließlich mit dem Aggressor zulasten der angegriffenen Nationen. Weder die Ukraine noch ihre europäischen Unterstützer waren beteiligt. Zwar intervenierten sie daraufhin in Washington, aber ob sie mit ihren Vorschlägen tatsächlich Gehör gefunden haben, muss sich noch zeigen. Hat Europa und damit Deutschland dem Schulterschluss zwischen Trump und Putin etwas entgegenzusetzen? Auch darum geht es im Gespräch mit dem Historiker Martin Schulze-Wessel. Er lehrt ost- und südosteuropäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Guten Tag, Herr Schulze-Wessel.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Schulze-Wessel, hat die Ukraine ihren Abwehrkampf schon verloren?
Nein, hat sie nicht. Die ukrainische Armee ist nach wie vor verteidigungsfähig und ohne die Ukraine kann kein Frieden, auch kein Waffenstillstand geschlossen werden. Also am Ende kommt es auf die Zustimmung der Ukraine an. Man kann versuchen, sie zu zwingen, aber sie hat ihren eigenen Willen und wird auch entsprechend handeln.
Wie bewerten Sie denn das Vorgehen der Amerikaner zur Beendigung des Kriegs?
Also Trump möchte den Frieden um jeden Preis erreichen, wahrscheinlich wirklich wegen des Friedensnobelpreises, den er möchte. Er versucht Verschiedenes, nicht? Also er hat es erst mit Druck gegenüber der Ukraine versucht, dann hat er auch mal kurzzeitig Druck gegenüber Putin ausgeübt. Und jetzt erscheint ihm wieder Druck gegenüber der Ukraine, das einfachere Mittel, diesen Frieden zu erzwingen. Ich glaube nicht, dass das gelingen kann. Das ganze Verfahren ist dilettantisch. Die Staaten, auf die es am Ende ankommt, vor allen Dingen die Ukraine, aber auch die Europäer sollen ja nach dem Waffenstillstand und einem etwaigen Frieden dann eine Rolle spielen. Also man kann die Europäer hier nicht übergehen.
Nun lässt das neue Sicherheitskonzept aus Washington allerdings ahnen, dass man den Europäern und auch der Ukraine nicht allzu viel Mitspracherecht geben will. Präsident Zelensky hat ja auf das Dilemma seiner Nation hingewiesen, also diesen stärksten Verbündeten ganz zu verlieren oder die Würde, hat er gesagt. Hat die Ukraine denn überhaupt noch Verhandlungsmacht?
Die Frage ist aus meiner Sicht vor allen Dingen, ob Russland wirklich einen Weg des Friedens will oder letztlich Zeit braucht und Zeit haben will, den Krieg fortzusetzen. Also die Ukraine muss sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass der Krieg fortgesetzt wird, eben als eine Möglichkeit, die sich auch im Rahmen eben dieses von Trump eingeschlagenen Wegs abzeichnen kann. Die Ukraine hat keine Alternative zur Verteidigung ihres Territoriums, ihrer Souveränität. Und das Vorrücken Russlands ist beständig und natürlich ist das auch beängstigend für die Ukraine, aber es vollzieht sich langsam und eben der Anspruch, diesen Festungsgürtel im Donetsk mit Städten wie Kramatorsk, also gut befestigten Städten. Der russische Anspruch, das einfach geschenkt zu bekommen, der ist haarsträubend, wenn man bedenkt, dass Russland ja überhaupt nicht thematisiert, welche Sicherheitsgarantien man der Ukraine dafür geben könnte. Das ist ja der wunde Punkt aller Verhandlungen, die bislang gelaufen sind, dass die Sicherheitsgarantien für die Ukraine nicht wirklich konkretisiert werden.
Und das fällt natürlich letztlich auf die USA als Initiatorin dieses Plans zur Beendigung des russischen Kriegs gegen die Ukraine zurück. Mit Bezug auf die USA wird jetzt oft auf den September 1938 verwiesen, auf die Appeasement-Politik Großbritanniens, damals Frankreichs, Italiens, die damals die Tschechoslowakei preisgaben und den Zweiten Weltkrieg doch nicht verhinderten. Ist dieser Vergleich eigentlich berechtigt?
Ja, der Vergleich ist vollständig berechtigt, vor allen Dingen in zwei Hinsichten. Also wieder wird versucht, ein Setting zu erreichen über einen Staat hinweg, aber ohne diesen Staat zu konsultieren. Das ist der Tschechoslowakei 1938 passiert Und so geht man von amerikanischer und russischer Seite heute mit der Ukraine um. Es gibt aber noch eine zweite Analogie, und die besteht darin, dass es das nationalsozialistische Deutschland damals und heute Putins Russland wieder geschafft haben, eine Informationspolitik zu betreiben im Westen, in dem der eigene Gegner dämonisiert wird. Also damals die Tschechoslowakei mit ihrem demokratischen Präsidenten Beneš, und heute ist es eben Selenskyj, der ja absurderweise als Antisemit und Banderist gekennzeichnet wird von russischer Seite. Das sind Dämonisierungsstrategien, die sich wiederholen und die merkwürdigerweise 1938 in England nicht ohne Erfolg waren, und das funktioniert in den USA in Regierungskreisen offenbar wieder.
Immerhin blicken die europäischen Regierungen diesmal anders auf den angegriffenen, bedrohten Staat, auf die Ukraine. Sie wissen, dass sie auf die Ukraine angewiesen sind, um ihre eigene Sicherheit und Freiheit zu sichern. Aber wir sehen auch, die Europäer sind nur Zuschauer. Die Unterstützung der Ukraine ist militärisch kraftlos. Bleiben wir nicht doch, sind die Europäer nicht doch sozusagen ewige Nachzügler?
Ja, man kann auch versuchen, es positiv zu sehen. Also auch schon nach diesen Verhandlungen in Alaska und davor gab es ja eine rasche europäische Initiative, sich zu koordinieren. Und die deutsche Diplomatie hat da auch eine wesentliche Rolle gespielt. Diese Koordination funktioniert wieder, nur ist die Situation eben so, dass wir in vieler Hinsicht von den Amerikanern abhängen, also im Hinblick auf den Nuklearschirm, aber auch im Hinblick auf die digitale Souveränität, die wir als Europäer letztlich nicht besitzen. Es wird uns klar, wie abhängig wir sind, und das beschränkt die Möglichkeiten zu handeln, also Dinge zu tun, die Ukraine so zu unterstützen, wie es notwendig wäre mit Finanzen und eben auch Waffenlieferungen. Und da stimme ich Ihnen völlig zu, müssten die Europäer aktiver werden und nicht dem Erforderlichen hinterherhinken.
Herr Schulze-Wessel, Sie haben nun gerade ein Buch zum Verhältnis Deutschlands und der Ukraine seit dem 19. Jahrhundert vorgelegt, Titel »Die übersehene Nation«. Wie muss man dieses Übersehen deuten? War das ein Ignorieren oder ein Verdrängen aus der deutschen Perspektive?
Also bei dem Schreiben des Buches war es mir wichtig, erstmal so von der Einsicht auszugehen, wir hängen von der Ukraine ab, wir hängen gegenseitig voneinander ab, und das wird auch in Zukunft so bleiben. Also Ukraine und Deutschland werden wichtige Partner füreinander werden. Wir wissen aber so wenig von der Ukraine, und insofern ist es auch eine politische Aufgabe, es ist eine Aufgabe der politischen Bildung, dieses Wissen aufzuholen. Und dieser Komplex des Nichtwissens, der setzt sich in der Tat aus ganz verschiedenen Dingen zusammen. Das ist so naives Nichtwissen, es ist bewusstes Ignorieren. Und es ist, wenn man über den Zweiten Weltkrieg und seine Nachgeschichte spricht, ist es auch Verdrängen, Verdrängen von Schuld. Das alles kommt auf eine komplexe Art und Weise zusammen, und das versuche ich in meinem Buch zu erzählen.
Dieses Übersehenwerden aus deutscher Perspektive, liegt das auch daran, dass die Ukraine vor allem als Teil Russlands wahrgenommen wurde?
Genau. Also die Ukraine ist ja im 19. Jahrhundert Teil des Russischen Reiches, auch zum Teil Teil der Habsburger Monarchie. Und Deutschland und Russland haben im 19. Jahrhundert politisch und kulturell und wirtschaftlich sehr, sehr eng zusammengehangen. Also vor allen Dingen zwischen Berlin und Petersburg, also Preußen, und dem russischen Zarenreich. Und in dieser Zeit hat sich eine Sichtweise etabliert, die Ukraine, wenn überhaupt, dann durch die russische Brille wahrgenommen hat. Also die Ukraine wurde nicht als eine Nation erkannt, als eine entstehende Nationalbewegung, nicht in ihrer Literatur gesehen, sondern sie wurde folkloristisch gesehen, als eine Landschaft betrachtet. Also der Hochmut, mit dem man von Petersburg auf die Ukraine schaute, der wurde von Deutschland aus im 19. Jahrhundert und dann auch in weiten Teilen des 20. Jahrhunderts übernommen.
Dann war das ja eher ein Dreiecksverhältnis. Wie wurde denn von Deutschland aus auf Russland geschaut?
Naja, es gab in Beziehung zwischen Deutschland und Russland eine vielschichtige, man könnte sagen, Wahlverwandtschaft, weil für ganz unterschiedliche Gruppierungen im Kaiserreich das Zarenreich sowas wie ein Wunschpartner war. Also die preußischen Konservativen sahen im Zarenreich über lange Strecken im 19. Jahrhundert eben den Partner, mit dem der eigene machtpolitische Aufstieg möglich war. Die deutschen Liberalen sahen die Handelsmöglichkeiten mit Russland und im 20. Jahrhundert die deutschen Sozialisten die revolutionäre Hoffnung in Russland, in Sowjetrussland und der Sowjetunion dann. Insofern gibt es eine enge Verstrickung Deutschlands und Russlands, die eben bis an die Schwelle unserer Tage, ja bis zur Zeitenwende, wirksam geblieben ist.
Aber ich möchte noch mal auf 1991 gucken. Da wurde die Ukraine ja unabhängig. Wäre das nicht ein Punkt gewesen, an dem die Bundesrepublik diesem Staat seinen blinden Fleck hätte beseitigen müssen gegenüber Kiew?
Ja, wäre es gewesen. So würde ich es auch formulieren. Und natürlich ist das in staatlicher Beziehung ist das ein Neuanfang gewesen. Man hat diplomatische Beziehungen zwischen Kiew und Berlin eingerichtet. Aber es gab dann doch bezeichnende Unterschiede. Also einmal spielt Moskau nach wie vor in der Politik des Vereinigten Deutschlands eine große Rolle. Und zwar paradoxerweise, weil man den Zerfall auch der Russischen Föderation fürchtet. Man fürchtet Chaos im Osteuropa. Und da ist Moskau ein wichtiger, gedachter Sicherheitsanker. Also das ist altes Denken hinübergerettet in eine neue Zeit, in der Hoffnung, dass von Moskau aus sich Chaos im östlichen Europa vermeiden lässt.
Das zeigt eigentlich, wie ein bestimmtes Geschichtsbild dann auch eine bestimmte politische Agenda diktiert, so nehme ich das wahr.
Genau, also wie träge das Denken eigentlich ist, nicht? Und dazu kommt was anderes. Für das Buch habe ich natürlich auch die Akten des Auswärtigen Amtes gelesen, auch die Vorstellung rekonstruiert, die der damalige Kanzler Helmut Kohl gehabt hat. Und das ist schon bemerkenswert, also auch bemerkenswert jetzt im positiven Sinne, wie visionär Helmut Kohl gegenüber Polen war, also seine Vorstellung in Bezug auf Polen war, wir dürfen keine Grenzen errichten, wir brauchen ganz viel Handel und Austausch, kulturelle Begegnungen. Und dann wird eine wunderbare Partnerschaft zwischen Deutschland und Polen entstehen. Also ohne dass er es gesagt hat, war das deutsch-französische Verhältnis nach 1945 das Vorbild. Und gegenüber der Ukraine war er jetzt auch durchaus positiv eingestellt. Aber es gibt von ihm das Wort, die Ukraine ist das Eingemachte Russlands. Also das, woran wir nicht rühren. Und das zieht gewissermaßen auch dieses alte Denken, die Betrachtung der Ukraine durch die russische Brille in die Zeit der ukrainischen Unabhängigkeit nach 1991 fort.
Sie haben ja auch gesagt, bis hinein in die Zeitenwende. Viele deutsche Politiker scheinen sich ja von dieser Angst vor einem Hineinschlittern in einen großen Krieg auch leiten zu lassen, wenn es um die Ukraine geht. Das galt für einen sozialdemokratischen Bundeskanzler Scholz ebenso wie für dessen Vorgängerin Merkel. Und das waren ja ganz unterschiedlich, politisch auch unterschiedlich geprägte Persönlichkeiten.
Ja, und an den beiden Beispielen kann man auch schön zeigen, welche Rolle Geschichtsbilder spielen. Also bei Politikern, die sonst unterschiedliche Weltanschauungen verfolgen, Aber Scholz wie auch Merkel waren von der Vorstellung geleitet, dass man ein Szenario verhindern muss, was wie vor dem Ersten Weltkrieg zu dem Hineinschlittern in einen großen Krieg führt. Und deshalb muss Eskalation auf jeden Fall verhindert werden. Der Hintergrund dafür war damals das Erscheinen von Christopher Clarks Buch »Die Schlafwandler«, was eben die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs genau so beschrieb. Also, dass man schlafwandelnd in eine Eskalation hineingeriet und sich am Ende im großen Krieg wiederfand.
Das ist, Herr Schulze-Wessel, das ist doch eigentlich erstaunlich, denn der Zweite Weltkrieg, der ist uns doch viel näher und dessen Lehre war doch entschiedene Gegenwehr, drängt einen Aggressor zurück. Warum setzte sich diese Lehre des Zweiten Weltkriegs, nur so zögerlich durch?
Was Sie sagen, ist völlig richtig. Ne? Der Zweite Weltkrieg liegt noch nicht so lange zurück und dennoch hat sich die Lehre, dass Containment notwendig ist, dass entschiedenes Zurückdrängen eines Aggressors notwendig ist, sehr spät durchgesetzt. 2014 hat Wolfgang Schäuble den Vergleich zwischen Putin und Hitler in dieser einen Frage, nämlich der Aggression gegenüber der Tschechoslowakei und der Aggression gegenüber der Ukraine, einmal verwendet. Und das hat damals einen Skandal ausgelöst. Obwohl der Vergleich, wenn man ihn auf diese eine Frage konzentriert, natürlich zulässig ist. Aber Vergleiche mit dem Nationalsozialismus sind halt immer schwierig. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Natürlich ist Hitlers Imperialismus viel furchtbarer und systematisch vernichtender gewesen als der Imperialismus Putins. Aber die Gefahren, die von Aggressorenstaaten ausgehen, die kann man eben an diesem Vergleich besser erkennen als an dem Szenario des Ersten Weltkrieges, was in dem Fall eben wirklich in die Irre führt und in die Irre geführt hat.
Und trotzdem hat Putin sich möglicherweise verrechnet, als er die Ukraine 2022 überfallen ließ. Warum eigentlich? Er und die meisten im Westen hatten ja auch mit einer schnellen Kapitulation gerechnet. Es kam dann anders, wie wir wissen.
Naja, und Putin hat seine russischen Soldaten tatsächlich mit Paradeuniformen im Gepäck in die Ukraine geschickt, in der Erwartung, dass der Krieg sehr bald vorbei sein würde und mit einer Parade in Kiew dann gekrönt werden würde. Er hat sich vertan, das stimmt. Er hat sich vertan, weil er die Entwicklung der Ukraine zu einer modernen, selbstbewussten Nation nicht mitbekommen hat. Er hat im Übrigen, wie auch viele in Deutschland, die kulturellen Unterschiede, die es in der Ukraine gibt, die hat er verabsolutiert und daraus gefolgert, dass es keinen einheitlichen politischen Willen in der Ukraine gibt. Und er ist dann aber einer Ukraine begegnet, die sich bei allen Unterschieden, die es natürlich zwischen Ost und West, übrigens auch zwischen Nord und Süd in der Ukraine gibt, also bei allen Unterschieden war und ist diese Ukraine politisch geeint. Und das war der Grundfehler, den Putin gemacht hat.
2022 war Angela Merkel bereits aus dem Amt geschieden. Aber sie hat natürlich auch die Ukraine-Politik mit zu verantworten und die Russland-Politik. Hätte ein Stopp von Nord Stream 2 und eine härtere Politik gegenüber Russland den Krieg gegen die Ukraine verhindern können?
Ja, auf jeden Fall war die Politik, die Angela Merkel nach 2014 betrieben hat, von tiefen Widersprüchen geprägt. Nicht? Also auf der einen Seite hat sie ja die europäischen Sanktionen gegen Russland zustande gebracht. Diese Sanktionen waren nur sehr milde. Und auf der anderen Seite hat sie mit der Zustimmung zu Nord Stream 2 ein völlig anderes Signal nach Moskau gesendet. Und daraus konnte Putin nur die Folgerung ziehen, dass er so weitermachen kann. Und das ist ein gravierender Fehler gewesen. Sie hat ja jetzt in einem ungarischen Medium hat sie behauptet, den Krieg möglicherweise noch hätte stoppen zu können durch eine europäische Initiative, eine europäische Initiative des Rates. Nicht? Das ist völlig illusorisch. Also es gab so viele Gesprächsangebote, bis zur Invasion vom Februar 22, dass man wirklich nicht sagen kann, dass irgendetwas versäumt worden wäre.
Und vergessen wir nicht, Angela Merkel wollte auch keinen NATO-Beitritt der Ukraine, hatte sich also schon 2008, lange vor der Annexion der Krim 2014 durch Russland, dagegen ausgesprochen.
Ja, also dieser Gipfel von Bukarest ist ein extrem unglücklicher gewesen, auch weil man einen Mittelweg einschlagen wollte, der einfach nicht funktionieren konnte. Das war auf der einen Seite die NATO-Mitgliedschaft in Aussicht zu stellen. Das hat die Imperialisten im Kreml natürlich legitimiert. Und auf der anderen Seite der Ukraine aber kein ganz konkretes Angebot, also keine Roadmap zu geben. Das hat Angela Merkel verhindert, zusammen mit dem französischen Präsidenten. In diesem Zusammenwirken, also einerseits der Ukraine keine Sicherheit zu geben und andererseits die Imperialisten in Moskau anzustacheln, hat man damit die Sicherheit vermindert.
Wie bewerten Sie denn Deutschlands Engagement für die Ukraine heute? Ist da ein Hebel umgeworfen worden?
Also ich beobachte schon, dass die Priorität der Ukraine in der deutschen Regierungspolitik zugenommen hat seit dem Regierungswechsel. Die Frage ist aber, ob das reicht. Die Verhältnisse sind ja extrem schwierig durch das Wegbrechen der amerikanischen Zuverlässigkeit, jedenfalls bei der Unterstützung. Und es bedarf eben großer und nachhaltiger finanzieller Unterstützung und militärischer Unterstützung, damit die Ukraine bestehen kann. Also ich glaube an der Einsicht, dass unsere Sicherheit und Freiheit von der Ukraine abhängt. An dieser Einsicht mangelt es nicht mehr. Die Frage ist, ob die große Kraftanstrengung zustande gebracht wird dafür. Und natürlich auch der Versuch, die Amerikaner wieder in die Spur zu bringen. Das muss man bei allem, was so irritierend aus Washington kommt, muss man das natürlich weiter versuchen.
Was Sie da formulieren, das sind ja Desiderata. Was wäre denn ein realistisches Szenario zur Beendigung des Krieges? Oder bleiben Sie Optimist und Träumer?
Ich glaube nicht, dass ich jemals Träumer war. Also ich habe im Juli 21 gesehen, dass der Essay von Putin eine Kriegsankündigung ist. Also ich bin sehr skeptisch eigentlich und realistisch von meinen Einstellungen her. Nein, Putin kann in einem Abnutzungskrieg, der natürlich furchtbar genug ist, nicht? Kann er zu der Einsicht kommen, dass er den Sieg nicht erreicht, den er sich wünscht. Und erst dann wird sich ein Fenster für Verhandlungen eröffnen, die tatsächlich der Ukraine Sicherheit geben und damit auch Europa Sicherheit geben. Also einen anderen Weg als diesen zugegebenerweise schwierigen Weg sehe ich nicht.
Herr Schulze-Wessel, zum Schluss nochmal der Blick auf Deutschland und die Ukraine, auf dieses Verhältnis. Sind die beiden Nationen sich durch den Krieg seit 2022 näher gekommen, also über die politische Agenda hinaus?
Ja, ich glaube schon. Und das ist wirklich was Neues und auch Erfreuliches. Also Ukrainer und Deutsche kannten sich ja vorher auf der Alltagsebene so gut wie gar nicht, nicht? Und jetzt sind viele Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland sind nach meinen Beobachtungen relativ gut integriert, werden in Arbeitskontexten auch geschätzt. Also es gibt das, was man so neudeutsch eine People-to-People-Beziehung nennt. Das ist wirklich neu und ist auch zukunftsvoll.
Vielen Dank, Herr Schulze-Wessel.
Gerne.
Martin Schulze-Wessel lehrt Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Gerade ist von ihm Die übersehene Nation, Deutschland und die Ukraine seit dem 19. Jahrhundert beim Verlag C.H. Beck erschienen. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.